Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir gehen voran in der Betrachtung des Römerbriefes. Das Thema, das Paulus darin entfaltet, wird als Rechtfertigung des Menschen bezeichnet. Im dritten Kapitel hat Paulus damit angefangen, Punkte aufzuzählen, die der Gerechtigkeit des Menschen entgegenstehen. Der Apostel hat zuletzt 6 Anklagepunkte benannt, die Gott gegen den Menschen vorbringt. Außerdem stellt Gott wie ein Arzt der Menschheit die Diagnose, deren Ergebnis zeigt, appellieren an die moralische Gesinnung hilft da gar nichts, um den Zustand des Menschen zu kurieren. Nun geht der Apostel in dieser Richtung einen Schritt weiter und spricht von der von Gott angebotenen Rettung. Im dritten Römerbriefkapitel liegt zwischen den Versen 20 und 21 ein Einschnitt, in seinen Ausmaßen vergleichbar mit dem Grand Canyon. Wir kommen quasi aus der Nacht in den Tag. Paulus beginnt jetzt, über die wunderbare Erlösung zu reden. Über Rechtfertigung durch Glauben spricht er, und die wird im übrigen Teil des Kapitels näher erläutert. Kurz gesagt handelt es sich um die Bereitstellung einer Gerechtigkeit durch Gott. Vers 21 lautet: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, heißt wörtlich im Griechischen eine Gerechtigkeit von Gott. Diese Gerechtigkeit ist nichts von Gott Hinzugefügtes, da Gott seine Ehre mit niemandem teilt. Noch ist es eine Gerechtigkeit des Menschen. Gott hat bereits im Alten Testament festgestellt, dass unsere Gerechtigkeit wie ein schmutziges Kleid ist. Jesaja 64, Vers 6. Und Gott nimmt keine schmutzige Wäsche zum Reinigen an. Von welcher Gerechtigkeit spricht Paulus denn dann? Es ist die Gerechtigkeit, die Gott selbst zur Verfügung stellt. Christus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30. In 2. Korinther 5, Vers 21 wird entsprechend gesagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass Gott der eine ist, der diese Gerechtigkeit bereitstellt. Es ist nicht etwas, was Sie und ich erarbeiten können, sondern vielmehr etwas, was Gott für uns bereitet hat. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert, die besorgt Gott auch. Das ist eine Gerechtigkeit ohne das Gesetz. Das heißt, man kann sie nicht bekommen durch Tun oder Halten von etwas, und sei es das Gesetz Gottes. Das Gesetz kann man nicht halten. Das ist von vornherein ausgeschlossen. Gott kann uns mit dem Gesetz nicht retten, aus dem einfachen Grund, dass wir seinen Maßstab nicht erreichen können. Gott kann das Unvollkommene nicht akzeptieren, und Sie und ich können Vollkommenheit nicht erreichen. Deshalb kann er uns mit dem Gesetz nicht retten. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten bedeutet, dass es das Gesetz bezeugt hat, und zwar bezogen auf die Tatsache, dass mitten im Zentrum des mosaischen Systems eine Stiftshütte war, wo blutige Opfer dargebracht wurden, die auf Christus hinweisen. Auch die Propheten bezeugten es, als sie vom Kommen Christi, von seinem Tod und von seiner Auferstehung sprachen. Zum Beispiel hat Jesaja vorhergesagt: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Jesaja 53, Vers 6 und 10. Sowohl das Gesetz als auch die Propheten bezeugten diese Gerechtigkeit, die Gott in Christus ermöglichen wollte. Paulus fährt fort in Vers 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 22 und 23. Als junger Prediger dachte ich, dass die Gnade Gottes tief hinabsteigen muss zu den schlimmen Sündern, dass sie aber nicht ganz so weit hinabgehen muss, um die zu erreichen, die nicht ganz so schlecht sind. Aber jetzt weiß ich, dass Gottes Gnade bis ganz unten gehen muss, um uns alle zu erreichen. Jeder von uns ist außerhalb von Christus vollständig verloren. Entweder sind sie in Christus ohne Wenn und Aber gerettet, oder sie sind ohne Christus vollkommen verloren. Wir alle brauchen die Gerechtigkeit Gottes. Da gibt es keinen Unterschied. Die Gerechtigkeit Christi ist zu bekommen durch unseren Glauben an Christus. Große Persönlichkeiten der Vergangenheit haben treffende Bestimmungen für diese Gerechtigkeit gefunden. Der schottische Theologe William Cunningham schrieb: Unter dem Gesetz verlangte Gott die Gerechtigkeit vom Menschen. Unter der Gnade gibt er dem Menschen Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist jene Gerechtigkeit, von der Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass er sie fordert. Das ist wohl eine tiefgründige Definition, aber sie ist richtig. Der große Theologe der Presbyterianischen Kirche, Dr. Charles Hodge, hat folgende Definition gegeben: Jene Gerechtigkeit, deren Autor Gott ist, die vor ihm von Nutzen ist, die seine Billigung erfährt und garantiert. Dr. Keith L. Brooks, der viele Bibelstudienkurse verfasste, gibt die folgende Begriffsbestimmung: Jene Gerechtigkeit, welche der Vater verlangte, welche der Sohn ausführte, von der Heilige Geist überzeugt und die der Glaube erhält. Dr. William G. Moorhead, der die Scofield-Bibel mit herausgegeben hat, bezeichnet diese Gerechtigkeit als die gesamte Summe alles dessen, was Gott befiehlt, verlangt, billigt und selbst beschafft. Ich glaube nicht, dass man es noch besser als diese Männer formulieren kann. Es ist also deutlich erkennbar, dass diese Gerechtigkeit vom Glauben und nicht von Werken erworben wird. Daher noch einmal ein Blick auf diese Verse. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 22 und 23. Ich gebe einmal diese Verse mit meinen Worten frei wieder. Ich rede aber von der Gerechtigkeit von Gott, die durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und über alle kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht den Ruhm, also die Billigung Gottes. Dass diese Gerechtigkeit aus Glauben und nicht aus Werken kommt, machte der Herr Jesus Christus klar, als sie ihn fragten: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu tun? Da antwortete Jesus ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, Vers 28 und 29. Und das Wichtige beim Annehmen dieser Gerechtigkeit Gottes ist nicht, dass in meinem Glauben irgendein Verdienst liegt oder dass es an sich schon verdienstvoll ist, zu glauben. Denn tatsächlich ist Glaube kein Werk auf Seiten des Menschen. Worauf sich der Glaube richtet, ist das Entscheidende. Spurgeon hat es so formuliert: Es ist nicht deine Hoffnung auf Christus, die dich erlöst. Es ist Christus. Es ist nicht deine Freude in Christus, die dich erlöst, auch wenn sie das Hilfsmittel sein mag. Es ist Christi Blut und Verdienst. Nun, das ist sehr wichtig, im eigenen Denken festzunageln. Und diese Gerechtigkeit gleicht einem Gewand. Es steht für alle zur Verfügung, aber es ist nur bei allen, die glauben, zu finden. Und dann sagt Paulus, dass es jeder braucht. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt nun nicht, dass es keine Unterschiede unter den Sündern gibt. Ich möchte das mit einer Illustration aus der Geografie veranschaulichen. Die Leute hier in Kalifornien spielen ein Spiel, das Springen nach Catalina heißt. Die Insel Catalina liegt im Pazifischen Ozean, mindestens 25 oder 30 Kilometer von der kalifornischen Küste entfernt. Man geht zum Hafen von Santa Monica, dann einen großen Anlauf nehmen und dann sehen wir, wer nach Catalina springen kann. Man möchte sagen, das ist doch unmöglich. Zugegeben, niemand ist so weit gesprungen, Aber dieses Spiel macht Spaß. Stellen Sie sich vor, Sie und ich spielen dieses Spiel. Sie können vielleicht weiter springen als ich, aber Sie werden Catalina nicht erreichen. Und wer am weitesten springt, wird am meisten nass dabei und muss zur Küste länger zurückschwimmen. Natürlich kann niemand nach Catalina springen. Manche springen besser als andere, aber es ist schon ziemlich kindisch, so ein Spiel zu spielen und zu sagen, ich bin aber weiter gesprungen als du, ich bin besser als du, ich bin besser als die Hälfte der Gemeindeglieder. Nehmen wir an, es wäre so, und es stimmt vielleicht wirklich, was macht es schon aus? Damit hat man den Ruhm Gottes nicht erreicht. Zurück zu Paulus. Er sagt in Vers 24, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Verdienst ist das griechische Wort Dorian, das in Johannes 15, Vers 25 übersetzt wird mit ohne Grund. Der Herr Jesus Christus sagt dort, dass sie ihn hassten ohne Grund. Es gab keinen Anlass dazu. Hier sagt Paulus, wir werden ohne Verdienst gerecht, ohne Grund. Es gibt keine Erklärung dazu in uns. Gott sagt nicht, ach, sie sind so nette Leute, ich muss was für sie tun. Wie schon erwähnt, ist außer unserer großen Not nichts in uns, das die Gnade Gottes herrufen könnte. Es geschieht aus Gnade. Das bedeutet, da ist kein Verdienst unsererseits. Gnade ist unverdiente Güte. Sie ist Liebe in Aktion. Wir werden gerecht durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Die Erlösung ist immer mit der Gnade Gottes verbunden. Der Grund, weshalb Gott Sie und mich retten kann, ist der, dass Christus uns erlöste. Er hat einen Preis bezahlt. Er starb an einem Kreuz, um die Erlösung uns zugänglich zu machen. Es ist erkennbar, dass Rechtfertigung aus Glauben tatsächlich mehr ist als Wegnahme unserer Sünden, also Vergebung. Es ist die Hinzufügung der Gerechtigkeit Christi. Anders gesagt, wir sind nicht bloß in die anfängliche Stellung Adams erhoben, wir sind jetzt in Christus hineinversetzt, um dort durch endlose Ewigkeiten hindurch die Söhne Gottes zu sein. John Bunyan trieb es fast bis zum Wahnsinn, als ihm bewusst wurde, dass er ein so großer Sünder ohne eigene Gerechtigkeit war. Er sagte zu dieser Zeit, als Gott mir John Bunyan zeigte, so wie er ihn sieht, da bekannte ich nicht nur ein Sünder zu sein, sondern bekannte, dass ich Sünde war, vom Scheitel bis zur Sohle. Ich war voll von Sünde. Und John Bunyan rang mit dem Problem, wie es möglich sein sollte, auch mit schon vergebenen Sünden in Gottes Gegenwart zu stehen. Wo konnte er da festen Halt finden vor Gott? So lief er, als er sich gerade mit dieser Frage auseinandersetzte, eines Abends durch die Kornfelder. Und da kamen ihm die Worte des Paulus, der selbst ein großer Sünder war, der sich den ersten der Sünder nannte, in den Sinn. Und seine ganze Last fiel von seinen Schultern herab. Das Wort des Paulus war Philipper 3, Vers 9. Und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Und wer John Bunyans Pilgerreise liest, hat in Wirklichkeit Bunyans Lebensgeschichte gelesen. Und wissen Sie, als der Pilger mit dieser großen Last auf seinen Schultern durch den Morast der Verzagtheit kommt, weiß er nicht, was er machen soll, bis er zum Kreuz kommt und dort die Last wegrollt und er Jesus als seinem Erlöser vertraut. Aus seiner Gnade ist der Weg, auf dem uns Gott rettet. Das ist die Quelle, aus der das Lebenswasser Gottes in dieses Zeitalter der Gnade hinabfließt. So ist Gott also, aufgrund dessen, was er getan hat, weil er seinen Sohn gesandt hat zu sterben. Darum kann Gott aus Gnade retten. Deshalb sagt Paulus in Epheser 2, Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, das heißt, dass er viel davon hat, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Dr. William R. Newell sagt von dieser Gnade in seinem Römerbrief-Kommentar, Die Gnade Gottes ist unbegrenzte Liebe, die mit einem unbegrenzten Mittel, dem Opfer Christi, arbeitet und eine unbegrenzte, von den vorläufigen Einschränkungen des Gesetzes unbehinderte Freiheit bewirkt. Heute kann sich der heilige Gott frei hinunterbeugen, um sich um unsere Nöte zu kümmern. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass ein heiliger Gott frei ist dafür, die zu retten, die bereit sind, Christus zu vertrauen. Dr. Newell sagt auch, alles, was mit Gottes Erlösung in Verbindung steht, ist angenehm als Geschenk, grenzenlos im Ausmaß und unveränderlich in seinem Wesen. Und das alles ist zu haben in Jesus Christus und nur in ihm. Er allein konnte den Preis zahlen, wie Petrus es dem Volk Israel sagte. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und über Christus redet Paulus in Vers 25 folgendermaßen. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Römer 3, Vers 25 und 26. Beachten Sie, es ist Glaube an sein Blut. Dieses Blut spricht von seinem Leben. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Und es ist doch so, wenn sie ein Messer in den Leib eines Mannes rammen und Blut herausschießt, dann ist dieser Mann ein toter Mann. Denn des Leibes Leben ist im Blut. Und das Leben Christi ist gegeben worden. Dieses Blut ist nach Aussage von Simon Petrus etwas sehr Kostbares. Diese beiden Verse sind angefüllt mit schweren Wörtern. Sühne, Gerechtigkeit, Vergebung. Auch wenn es schwierige Wörter sind, muss Ihnen das nicht unbedingt Angst machen. Denn wenn wir sie eindampfen auf unsere Körpermaße, finden wir, dass in diesen beiden Versen das vorliegt, was der Reformator Calvin als innersten Kern der Theologie bezeichnete. Calvin schrieb, es gibt wahrscheinlich in der ganzen Bibel keine Stelle, die noch gründlicher die Gerechtigkeit Gottes in Christus darstellt. Gott hat hingestellt. Gott ist der einzige Architekt der Erlösung, und er ist heute der eine, der retten kann. Sie und ich, wir können das nicht. Keine Religion, keine Kirche kann das retten. Paulus schrieb den Korinthern, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus, 2. Korinther 5, Vers 18. Er, Christus, hat es getan. Und jetzt übergibt er uns den Dienst der Versöhnung. Und so besteht alles, was der heilige Gott von Ihnen und mir zu tun verlangt, darin, sich mit ihm versöhnen zu lassen. Sie brauchen nichts tun, um Gottes Herz zu erweichen. Als Sühne weist zurück auf die Zeit vor über 1900 Jahren, als Christus als der Retter zu wirken begann. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass der Tempelvorhang, die Deckplatte der Bundeslade, den Gnadenthron verbarg. Und nur der Hohepriester konnte den Tempelvorhang durchschreiten. Doch heute ist es Christus, der uns als Gnadenthron hingestellt ist. Darüber sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron, Hebräer 9, Vers 5. Das griechische Wort für Gnadenthron, Hilasterion, ist der gleiche Begriff, den man auch mit Sühne übersetzt. Christus ist hingestellt als Gnadenthron. Denken Sie nur an den armen Zöllner, der ausrief, weil er einen Gnadenthron brauchte, Gott sei mir Sünder gnädig, Lukas 18, Vers 13. Und das heißt wörtlich, Gott, wenn es nur einen Gnadenthron für mich armen Zöllner gäbe, zu dem ich kommen könnte. Daran sieht man, dass ein Jude, der Zöllner wurde, sich vom Tempel und vom dortigen Gnadenthron ausschloss. Paulus sagt hingegen, dass nun ein Gnadenthron ausgestellt ist. Gott hat Christus hingestellt zur Sühne durch Glauben an sein Blut. Es ist gut zu wissen, dass wir einen heiligen Gott haben, der bereit ist, mit Freude, mit Genugtuung und Wohlgefallen der Welt heute einen Gnadenthron hinzuhalten. Gott rettet auch nicht ungern. Wenn sie kommen, dann rettet er sie mit ganzem Herzen und im Übermaß. Manche Leute erzählen mir, ich müsste, wenn ich gerettet bin, immer noch suchen und beten und warten auf noch mehr. Ich sage ihnen, als ich zu Jesus kam, da habe ich alles bekommen. Vergleiche Epheser 1, Vers 3. Wie gut er zu mir war. Er hat nichts zurückgehalten und er sagt nur, komm. Er nimmt sie so an, wie sie sind. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Tatsächlich waren sie und ich ausgeschlossen vom Zugang zum heiligen Gott. Aber der Weg ist jetzt für uns freigemacht durch sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Damit meint er nicht ihre und meine Sünden der Vergangenheit. Er denkt an die Sünden derer, die vor der Zeit des Kreuzes gelebt haben. Damals, zur Zeit des Alten Testaments, brachten sie Lämmer als Opfer dar. Ich bin sicher, dass sie bisher kein kleines Lamm zur Kirche gebracht haben. Es wäre heute ja eine Sünde, das zu tun, aber damals, bevor Christus kam, wurde es verlangt. Das Gesetz forderte es. Dieses Lamm hat auch hingewiesen auf das Kommen Christi. Niemand vertraute in jener Zeit darauf, dass das Lämmchen Sünden wegnehmen könnte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das dachte. Stellen Sie sich vor, Sie wären dabei gewesen, als Abel Gott ein Lämmchen brachte. Abel, denkst du, dass dieses Lämmchen deine Sünden wegnehmen wird? Er hätte dir geantwortet, nein. Dann hätten Sie gesagt, warum hast du es dann dargebracht? Seine Antwort wäre gewesen, Gott hat es von uns verlangt. Er hat befohlen, es zu bringen. Dieser Hinweis auf die Sünden, die früher begangen wurden, bedeutet also, dass bis zu der Zeit, als Christus starb, Gott auf Kredit erlöst hat. Gott erlöste Abraham nicht, weil er Opfer gebracht hat. Gott hat niemals irgendjemand gerettet, weil der ein Opfer gebracht hat. Das Opfer hat auf Christus hingewiesen. Als Christus kam, hat er bezahlt für alle Sünden der Vergangenheit und auch für die Sünden auf unserer Seite des Kreuzes. Um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus, schrieb Paulus in Vers 26. Auf dieser Seite des Kreuzes bringen wir kein Opfer, aber wir sollen auf Christus und sein Blut vertrauen. Jetzt in Vers 27 stellt Paulus eine Frage. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wenn Gott rettet durch Glauben an Christus und nicht durch mein Verdienst, meine Werke, wo bleibt dann das Rühmen? Was haben Sie und ich, womit wir groß tun können? Wir können uns nicht einmal dessen rühmen, dass unsere Lehre bibeltreu ist. Wir haben nichts, womit wir uns heute feiern können. Paulus fragt, wo bleibt nun das Rühmen? Und dann gibt er selbst die Antwort auf seine Frage. Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Das erste Mal, wo das Wort Gesetz hier auftaucht, hat es nicht die eingeschränkte Bedeutung Altes Testament, sondern es zielt auf das Prinzip des Gesetzes, irgendeines Gesetzes, von irgendetwas, was man meint, man könnte es tun. Die zweite Erwähnung vom Gesetz schließt das alttestamentliche Gesetz aus und meint einfach eine Regel oder Prinzip des Glaubens. Anders ausgedrückt, Gott sieht kein Verdienstsystem für die menschliche Gattung vor, sondern allein die Grundlage des einfachen Glaubens an das, was er selbst getan hat. Deshalb schließt dies das Rühmen aus. Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist keine Schlussfolgerung, zu der Paulus kommt, nicht einmal eine Zusammenfassung dessen, was er gesagt hat. Er bietet hier vielmehr eine Erklärung dafür, dass das Rühmen ausgeschlossen ist. Weshalb ist das Rühmen ausgeschlossen? Weil der Mensch aus Glauben gerechtfertigt wird. Nun schlägt Paulus nicht nur den Nagel ein, er dreht auch das Brett herum und vernietet ihn. Was sagt er nämlich in Vers 29? Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Mit anderen Worten, gehört Gott zu den Juden allein und nicht auch zu den Heiden? Paulus sagt, ja, er gehört auch zu den Heiden. Und jetzt muss man gut aufpassen. Das ist ein sehr überzeugendes Argument. Paulus sagt, kommt die Rechtfertigung aus dem Gesetz, dann gehört Gott zu den Juden. Aber ist die Rechtfertigung aus Glauben, dann ist er der Gott sowohl der Juden als auch der Heiden. Nun ist die Logik zu beachten, die darin steckt. Wenn die Juden an dieser Position festhielten, müsste es zwei Götter geben, einen für die Juden und einen für die Heiden. Aber das würden Juden nicht zulassen. Sie als Monotheisten glauben an einen Gott. Die wichtigste Aussage, die dem Volk Israel je gegeben wurde, war wahrscheinlich 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, Jahwe, unser Elohim ist ein Jahwe. Das war der Fanfarenstoß, den er der heidnischen Welt gab, bevor Christus kam. Daran erinnert Paulus in Vers 30. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Römer 3, Vers 30. Kurz gesagt, es gibt nur einen Gott. Und im Alten Testament gab er dem Menschen das Gesetz. Die Menschen scheiterten. Gott rettete sie nicht durch Halten des Gesetzes. Erlösung geschah immer durch ein Opfer, das der Mensch im Glauben brachte, das auf das Kommen des Herrn Jesus Christus hinwies. Vers 31. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Der Hinweis auf das Gesetz bringt hier nach meiner Ansicht noch eine andere Wortbedeutung ins Spiel. Es ist hier nicht auf das mosaische System beschränkt. Es bezieht sich vielmehr auf die ganze alttestamentliche Offenbarung. Glaube schließt Werke des Gesetzes aus. Aber schafft er die ganze alttestamentliche Offenbarung ab? Natürlich nicht. Paulus wird das im nächsten Kapitel durch Verwendung zweier Figuren aus dem Alten Testament zeigen. An Abraham und David zeigt er, dass der Glaube nicht das gesamte Alte Testament ausgeschlossen hat. Diese beiden Schlüsselfiguren, herausragende Männer, wurden gerettet, nicht durch Gesetz, sondern durch Glauben. Das dritte Kapitel des Römerbriefs beschreibt den Menschen als Sünder. Wer nun zu der Auffassung gekommen ist, dass er ein Sünder ist und so zu Gott kommt und Christus als Erlöser annimmt, ohne Blick auf das Wer, Wo, Wie und Wann seines Lebens, den rettet Gott. Denn Gott hat den heutigen Menschen auf eine und nur eine Grundlage gestellt. Seine Frage ist, was bedeutet dir mein Sohn, der für dich am Kreuz starb? In der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel geht es weiter mit dem vierten Kapitel des Römerbriefes. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.